Hast du schon mal versucht, an einem Steilhang, auf einem Steilhang, such dir die Präposition aus, eine Flasche Wein zu öffnen?
Ja.
So, also so richtig steilem Hang?
Ja.
So, wo du Spikes brauchst, um überhaupt bei der Lese überleben zu können?
Machst du ein Bein länger als auf dem anderen?
Machst du Sport, meinst du?
Machst du Sport.
Hast du schon mal gemacht? Geht.
Ja, ich hab's auch schon mal ein Käsebrot gegessen während der Arbeit. Geht auch.
Ich frage so provokativ oder so demonstrativ, weil wir heute in, ich glaube, ich übertreibe nicht, korrigiere mich, in eine der faszinierendsten Weinregionen Deutschlands.
Für mich eine der schönsten.
Und da gibt es genau diese Szenarien, diese Steilhänge. Die Region ist nach einem Fluss benannt und der fließt auch noch dadurch.
Ja,
verrückt, oder?
Das ist verrückt. Ja. Das ist richtig verrückt.
Es geht heute bei Cheers um die Mosel.
Ihr hört Cheers. Der Weinpodcast mit Lou.
Wir klären auf jeden Fall auf. Also, wo liegt die Mosel? Und wie teilt sich das Gebiet überhaupt auf? Welche Rebsorten prägen den Stil an der Mosel? Und was macht Böden und Lagen so einzigartig? Und das Beste ist, wir haben nicht nur dich als begeisterte Reiseinfluencerin. Wir haben dafür einen echten Insider dabei. Wir haben jemanden, der die Region, ich würde sagen, auswendig kennt. Es gibt wenig Reben und wenig Steine an der Mosel, die er noch nicht gesehen hat. Er ist täglich im Austausch mit Winzerinnen, mit Winzern, arbeitet, ich glaube auch täglich an Mosel-Themen logischerweise. Wir sagen herzlich willkommen bei Cheers, den Geschäftsführer von Moselwein e.V., nämlich Ansgar Schmitz. Hallo Ansgar.
Hallo Ansgar.
Hallo.
War das sauber, so in der Vorstellung?
Ja, klar. Wir haben schon eigentlich ganz viel erzählt.
Also, aber erzähl doch mal, was du genau machst. Also stell dich mal ein bisschen vor.
Ja, also ich bin Geschäftsführer des Moselwein e.V. Wir sind ein Verein, der sich um die Kommunikation zum Weinanbaugebiet Mosel in Deutschland kümmert. Also wir produzieren Infomaterial, Internetseiten, Social Media und so weiter, organisieren Pressereisen oder Reisen für Importeure, Fachbesucher aus aller Welt, die sich für Mosel interessieren. Und wir helfen natürlich auch unseren Winzerinnen und Winzern, beraten die, stellen denen Produkte für ihre Winzerhofgastronomie oder ihre Präsentationen zur Verfügung, also ein breites Spektrum. Wir sind auf Messen vertreten, auf Veranstaltungen, um über die Mosel zu informieren, Weine vorzustellen. Wir machen Qualitätswettbewerbe für unsere Winzer, also sehr großes Spektrum mit einem kleinen Team.
Und du lebst an der Mosel, lebst in dem Weinbaugebiet Mosel und liebst es auch, oder?
Ja, also ich bin tatsächlich hier in Trier geboren und in der Nähe aufgewachsen, habe aber die Mosel erst richtig lieben und kennengelernt, nachdem ich eine Zeit lang weg war, immer wieder im Ausland, rund um die Welt, ob jetzt Napa Valley oder Australien, Südamerika, und habe jedes Mal, wenn ich zurückkam, gedacht, wow, du lebst doch eigentlich in einer ganz tollen Region mit einer wahnsinnigen Weinauswahl.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, so Hardfact-mäßig. Wenn du Heimweh hast, wenn du dann in Napa Valley bist, an was denkst du denn sofort, wenn du an die Mosel denkst oder an die Weinbauregion Mosel?
Also ich denke einmal an diese faszinierende Landschaft, die wirklich hinter jeder Flusswindung neue Perspektiven öffnet, aber auch an die unglaubliche Vielzahl toller Weine, die es hier gibt, und der Veranstaltung, der Weinfeste, der Gastfreundlichkeit der Menschen. Also es ist einfach immer wieder schön, das zu erleben. Und wenn man einmal weit weg war und wenn man hier aufgewachsen ist, kriegt man es vielleicht gar nicht erst so mit. Aber wenn man mal ein bisschen die Distanz hat und anderes sieht, dann merkt man eigentlich, was man hier zu Hause hat.
Was die Mosel denn so besonders macht, darüber sprechen wir gleich im Detail mit dir, Ansgar. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Wein der Woche. Wir haben hier nämlich heute drei stehen.
Der Wein der Woche.
Womit sollen wir denn starten? Ich würde sagen, weißt du, so zum Anstoßen machen wir schon mal einen auf. Wir haben Weißburgunder von Dr. Losen, dann haben wir Riesling Ohligsberg und wir haben den Feinherben, den Riesling von der Winzergenossenschaft Moselland.
Aus der Steillage steht da gerade, ist ein Sticker drauf. Mosel-Steillage, ne?
Steillage.
Also ich würde tatsächlich mit dem Riesling von der Moselland anfangen. Das ist nämlich, finde ich, ein sehr guter Einstiegswein, auch für jemand, der die Region und die Weine noch nicht so kennt. Ein ganz unkomplizierter, aber leckerer Tropfen, der eigentlich fast jedem Weintrinker gefallen sollte. Und mit den anderen beiden können wir uns dann weiter vorarbeiten in das Spektrum der Moselweine.
So, hier steht ja drauf, Riesling Feinherb. Feinherb ist ja weinrechtlich nicht definiert. Ich sage immer so zwischen 15 und 25 Gramm pro Liter Restzucker. Wie ist es bei euch an der Mosel? Was hat, weißt du was, also weiß ich jetzt nicht, ob du aus der Hüfte schießen kannst, aber wie ist es bei euch so, die feinherben Weine? Soll schon eine gute Balance haben aus Säure und Fruchtsüße, oder?
Genau, also das sind Weine, die eigentlich sehr vielseitig einsetzbar sind, die auch einen breiten Geschmackskorridor haben. Ich sag mal, von so dem, was man früher klassisch als halbtrocken bezeichnet hat, bis so dezent restsüß. Mhm. Es sollte nie so schmeckbar richtig süß sein, aber auch nicht eben so richtig trocken. Und das ist, sind halt die Weine, die sehr typisch sind für die Region. Die machen eigentlich auch einen großen Teil der Produktion aus. Und das hier, finde ich, ist also auch qualitativ ein schöner Wein in diesem Preisbereich um die 6 Euro. Mhm. Bietet ja schon relativ viel und ist halt auch ein vielseitiger Speisebegleiter. Man hat so diese typische Frucht- und Mineralität der Moselweine und ist aber auch gleichzeitig unkompliziert, aber ohne jetzt völlig anspruchsloser Wein zu sein.
Und ist Erzeugerabfüllung, ne?
Ja, genau.
Ich habe mich jetzt ganz brav zurückgehalten, ne? Weil ich dachte, du bist ja eine, die jede Woche einen anderen Winzer trifft und auf irgendwelchen Weinmessen ist, viel öfter. Du hast einfach schon mal, ne, schon mal probiert, aber ich muss einmal eröffnen die Sendung. Cheers.
Cheers. Schön, dass ihr alle dabei seid.
Cheers, ne? An der Mosel.
Cheers.
So mal nebenbei, Ansgar, wo liegt die Mosel eigentlich? Wir müssen das mal ein bisschen einordnen.
Ja, die Mosel liegt im Westen von Deutschland, im Grenzbereich zu Frankreich und Luxemburg. Sie ist der größte Nebenfluss des Rheins, der bei Koblenz in die Mosel mündet. Und zwischen der deutsch-französischen Grenze oder vielmehr dem Dreiländereck bei Schengen, das ist ja vielen bekannt, das liegt in Luxemburg, bis eben Koblenz erstreckt sich das deutsche Weinanbaugebiet Mosel. Da gehören auch die größeren Nebenflüsse der Mosel dazu, allen voran die Saar, aber auch die Ruwer und ein paar andere Nebenflüsse. Und in diesen Tälern wird eben vorwiegend an den Hängen Wein angebaut und das schon seit 2000 Jahren.
Und es hieß ja auch mal Mosel, Saar, Ruwer, ne?
Genau, bis 2007 war das die offizielle Bezeichnung. Das hat man dann aber auf Wunsch der Mehrheit der Winzerschaft hier geändert im Weingesetz, weil man sagt einfach, Mosel ist der bekannte, prägnante Begriff, der weltweit auch bekannt ist. Und der Begriff Mosel-Saruwa, der hat oft gerade international für Irritation gesorgt, weil man dann dachte, das ist ein Blend, eine Mischung aus Wein von drei Regionen.
Siehst du wohl, so quer kann ich gar nicht denken. Ja, stimmt.
Ja, das ist tatsächlich passiert. Gerade in Japan oder USA hat das oft Fragen aufgeworfen. Und Mosel ist halt schon auch durch die lange Zeit, in der hier Wein angebaut wird und auch schon exportiert wird, international sehr bekannt. Und das bekannteste deutsche Anbaugebiet weltweit. Und deshalb hat man dann gesagt, wir vereinfachen das auf Mosel, so analog quasi zu Bordeaux. Das ist auch ein Riesengebiet, kennt jeder.
Ja.
Aber da gibt es ganz, ganz viele Subregionen, die dann ihre eigenen Bezeichnungen haben. Aber der Oberbegriff ist halt Bordeaux und hier ist das mit Mosel ähnlich. Wir haben halt auch so ein paar kleinere Teilregionen da drin.
Und du sagst es, Mosel ist schon mit das bekannteste Weinanbaugebiet, aber nicht das größte. Ihr habt ungefähr 8000 Hektar.
Ja, genau. 8400 sind das aktuell. Das ist ein relativ kleines Weinanbaugebiet, wenn man das weltweit betrachtet.
Ja, auf jeden Fall.
In Deutschland sind wir das 5. größte Weinanbaugebiet. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht viel, wenn man das so mit den ganz großen Regionen in der Welt vergleicht, die sehr bekannt sind, oder Champagne, Bordeaux, Burgund, Rioja und so weiter. Aber Mosel war halt mal so vor 120, 150 Jahren quasi stilbildend für Weißweine in der Welt. Und daher ist es auch sehr, sehr bekannt geworden.
Ich muss noch schmunzeln, weil ich mir diesen Amerikaner noch vorstelle, der dann fragt, where is the wine from? Is it Mosel, Saar, Ruwer?
Oh,
und dann versucht das so früher zu erklären.
Ja, aber stimmt, das ist total, habe ich nie drüber nachgedacht. Es liegt auf der Hand, ja. Und so historische Weinorte, die man kennen sollte, so Trier, Bernkastel, Kues, oder?
Genau, also wir sagen Kues, Bernkastel-Kues.
Entschuldigung, Junge.
Aber das gibt hier ganz viele, ja, recht seltene Ortsnamen, die man sonst in Deutschland nicht hat, die eine eigene Aussprache haben.
Sag noch mal ein.
Bernkastel-Kues oder Riol, da sagen viele Riol. Oder wir haben einen Ort, der heißt Longuich, da sagen viele Longuich. Das sind Ortsnamen, die oft auf keltische oder lateinische Ortsbezeichnungen zurückzuführen sind. Zum Beispiel Longuich war der Vicus Longus in Latein, das lange Dorf.
Es gibt bestimmt eine Unterteilung, ne, an der Mosel für die unterschiedlichen Bereiche, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Erzähle mal ein bisschen darüber.
Ja, also weinrechtlich ist das Weinanbaugebiet in 6 Bereiche aufgeteilt. Die sind sehr unterschiedlich von ihrer Größe und auch ja, von ihrer Lage. Die sind eigentlich naturräumlich dann zugeordnet oder eben aufgrund der Zugehörigkeit zu Bundesländern. Das Moselgebiet erstreckt sich über das Saarland und Rheinland-Pfalz. Allerdings liegt der kleinste Teil im Saarland. Und zwar nicht an der Saar, sondern an der saarländischen Mosel. Die ist nämlich genau da, wo die Mosel von Frankreich nach Deutschland dann kommt. Da liegt noch ein kleiner Teil des Saarlandes und dieser Bereich heißt Moseltor, also quasi der Einfallsbereich in die deutsche Mosel. Und daran schließt sich dann die Obermosel an. Das ist ein Gebiet, was dann quasi von der rheinland-pfälzisch-saarländischen Landesgrenze bis fast nach Trier reicht, bis zur Saarmündung. Dort liegt dann eben auch die Saar als Weinbaubereich, nicht zu verwechseln mit dem Saarland. Das ist der Teil auf dem rheinland-pfälzischen Gebiet entlang der Saar zwischen Serrig und Konz. Dann haben wir bei Trier noch das kleine Ruvertal, auch ein eigener Bereich, östlich von Trier gelegen, nordöstlich von Trier. Und da mündet der kleine Fluss Ruwer in die Mosel rein. Und dann erstreckt sich dann der größte Bereich, der sogenannte Bereich Bernkastel, von Trier bis fast bei Zell. Und Zell bis Koblenz nennen wir dann Bereich Burg Cochem. Die Burg Cochem ist international sehr bekannt. Die schöne malerische Reisburg über dem Ort, die hat diesem Bereich dann ihren Namen gegeben.
Bernkastel, muss ich sagen, das ist auch die Ortsmarke, die mir was sagt.
Oder das ist
die
ja Region. Auch wahrscheinlich das Herzstück, oder? Das ist die Mittelmosel mit Bernkastel, genau. Wehlen und Uetzig, oder?
Genau, Mittelmosel nennen wir diesen Bereich. Bernkastel liegt ziemlich zentral im Moselgebiet, ist halt auch ein sehr bekannter Ort, auch sehr beliebt bei vielen Gästen, Weintouristen. Ja, auch sehr malerisch mit Burg und Altstadt, also
die
absolut
Brücke.
So ein,
ja.
Genau.
Und dann gibt's ja noch die Obermosel, oder?
Ja, die Obermosel ist dieser Teil zwischen quasi südlich von Trier bis etwa ja Grenze zum Saarland. Also das ist ein eigener Bereich, der auch sich von dem Rest des Gebietes, was Rebsorten und Böden sehr stark unterscheidet.
Stichwort Rebsorte. Die Obermosel ist ja so ein bisschen Heimat des Elbling. Sie wurde aber nicht von den Römern angebaut. Das ist so, was sich hartnäckig hält, oder?
Ja, also die Obermosel ist tatsächlich durch die Rebsorte Elbling geprägt. Die ist da auch immer noch die häufigste Rebsorte. Diese Sorte gab es früher mal in ganz Deutschland. Das war so eine Sorte, die in vielen Anbaugebieten angebaut wurde, auch entlang des Rheins. Und lange hat man geglaubt, dass der Elbling identisch ist mit der weißen Rebsorte, die in römischen Schriften über den Weinbau an der Mosel erwähnt wird.
Aha.
Und das ist die sogenannte Uva Alba, das bedeutet weiße Traube. Und Elbling, Alba, da hat man dann so gedacht, das könnte daraus entstanden sein. Aber genetische Untersuchungen haben dann, als das technisch möglich wurde, ergeben, dass die Sorte auch aus dem Rheintal stammt, so wie der Riesling, und wahrscheinlich auch im Mittelalter da entstanden ist.
Jetzt seid ihr schon mittendrin in den Rebsorten. Welche spielen denn an der Mosel überhaupt eine wichtige Rolle, Ansgar?
Ja, allen voran natürlich der Riesling, das ist so unsere Signaturrebsorte, die mit über 60% hier angebaut wird, die auch sicherlich stilprägend ist für die Moselweine. Wenn jemand in der Welt irgendwo von Mosel spricht, dann denkt er wahrscheinlich an Rieslingwein. Darüber hinaus haben wir dann eben auch viele weitere weiße Rebsorten. Die Mosel ist ein ausgesprochenes Weißweingebiet. Über 90% der Rebfläche sind mit weißen Rebsorten bestockt. Früher war mal der Müller-Thurgau ganz wichtig und auch der Elbling. Die sind so in den letzten Jahrzehnten aber ein bisschen auf dem Rückzug und mussten vor allen Dingen den Burgundersorten etwas Platz machen. Die sind mittlerweile bei 15% insgesamt, also von dem roten Spätburgunder bis hin eben zu Weißburgunder, Grauburgunder oder auch Chardonnay. Und die haben mittlerweile, sag ich mal, neben dem Riesling eigentlich so die Hauptbedeutung erlangt, diese Burgundersorten. Aber auch der Müller-Thurgau, den findet man auch noch auf circa 8%. Er gibt auch schöne, frische, knackige, meistens trockene oder feinherb ausgebaute Weine, recht unkompliziert, so für die Terrasse, eigentlich sehr schön geeignet im Sommer. Und eben dann auch den Elbling.
Apropos Burgundersorten. Wir haben jetzt tatsächlich meinen Ausbildungsbetrieb im Glas, Dr.
Nein.
Losen. Ja, witzig. Da war ich gerade auch ein bisschen baff, als ich am Tisch gesehen habe.
Das ist ja lustig.
Das ist jetzt Weingut Dr. Losen.
Das heißt, diese Trauben hast du also nicht diese in der Flasche, aber du hast schon Dr. Losen Trauben geerntet.
Ich durfte die Träufchen schon anfassen.
Ja,
2023er Weißburgunder haben wir im Glas. Hinten steht auch nochmal schön drauf. Also wir sind jetzt hier Bernkastel, Mittelmosel und finde ich ganz witzig, hier steht drauf, dieser feine mineralische Weißburgunder ist unser liebgewordener Kuckuck und der Jungfrau Kinf im Riesling Weingut Dr. Losen. Ja, ich habe gerade reingerochen. Es war zuerst ein bisschen verschlossen, wird jetzt aber immer offener. Ist schon sehr würzig, also weniger, finde ich, auf der fruchtbetonten Seite. Und hat eine sehr feine, angenehme Säurestruktur. Stelle ich mir auch sehr gut als Speisebegleiter vor, gerade so zu Seafood und Co. oder auch mal zu einer Bretteljause. Es ist jetzt kein quietschiges Gerät, sondern sehr straight, würzig, säurebetont.
Straight würde ich auch sagen.
Leichte Frucht,
so
aber jetzt nicht, genau. Ja, cool.
Auszubildender.
Ja, dann, cheers.
Cheers.
Also Weißburgunder Pinot Blanc in Frankreich und in Italien. Ich habe gerade kurz überlegt.
Ja, so. Ja. Ja, aus dem Elsass zum Beispiel kennt man den ja auch. Oder
richtig.
Eben auch in vielen deutschen Anbaugebieten. Ich glaube, Deutschland ist sogar der größte,
ja.
Also das Land mit dem meisten Weißburgunderanteil in der Welt. Aber Südtirol ist es auch recht bekannt. Und an der Mosel gibt es den auch schon seit über 40 Jahren. Mhm. Also das ist so in 1980er Jahren fing man an mit den Burgundersorten. Und die haben sich also schon sehr stark etabliert. Sie sind im Stil, finde ich, immer etwas anders als aus südlicheren Regionen. Sie sind
total
leichter und auch mineralischer. Das hast du eben schon gesagt. Ich finde, der hat jetzt so schon so ein bisschen diese typische Aromatik, so ein ganz feiner Duft nach Birne.
Birne habe ich
kann, ja. Ein bisschen exotische Aromatik, was sehr, sehr typisch ist, aber sehr dezent, wie du gesagt hast, absolut nicht quietschig oder schrill laut in der Nase, sondern eben sehr dezent und auch sehr vielseitiger Speisebegleiter, finde ich. Also und sehr, sehr schön harmonisch. Also das ist ein sehr guter Wein, in den man auch zu vielen Gelegenheiten trinken kann.
Ja, es ist so ein bisschen so Salz-Zitrone in der Nase, so ganz dezent, bisschen Birne, bisschen Mandel vielleicht auch. Also sehr typisch in der Nase Weißburgunder. Aber genau richtig, wie du sagst, nicht so ausladend wie vielleicht andere Weißburgunder. Und es ist sehr straight, ne? Es ist wenig. Weil oft wird ja auch bei Weißburgunder so ein bisschen experimentiert, so wie bei euch, also für euch zu Hause, ne, so ein bisschen mehr Feinhefelager, vielleicht auch großes Holz, wie man es auch oft manchmal in der Pfalz sieht. Und das ist jetzt eigentlich sehr tänzelnd, filigran und soll, glaube ich, auch so ein bisschen die Herkunft präsentieren. Also diese Schieferböden, das schmeckt man halt schon, dass es ein Weißburgunder vom Schiefer ist. Ja.
Sag mal, Ansgar, was habt ihr eigentlich für ein Klima an der Mosel, beziehungsweise was prägt denn die Weine an der Mosel?
Also das Moseltal an sich ist sehr geschützt. Es liegt ja zwischen Eifel im Westen und Hunsrück im Osten. Also die Höhen, die dann oft auch im Winter relativ kühl sind oder kalt. Da liegt dann auch oft Schnee, während im Moseltal kein Schnee liegt. Also hier ist der meistens, wenn er überhaupt bis in die Talsohle kommt, schnell weg. Also es ist durchaus ein mildes Klima das Jahr über, mit teilweise schon recht heißen Sommern auch. Aber in der Regel haben wir auch ausreichend Niederschläge. Klar gibt es Jahre wie 2018 oder 20, wo es dann sehr lange trocken war. Das macht sich natürlich dann auch bemerkbar. Aber an sich eben ein mildes, ausgeglichenes Klima. Insgesamt von der Durchschnittstemperatur so um die 10, 11 Grad im Jahr. Also relativ mild insgesamt. Mhm.
Bei Schnee bin ich hellhörig geworden. In welche Höhenlagen gehen wir denn überhaupt dort?
Also die Höhenlagen hier beginnen dann so ab 300, 400 Meter. Die höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz, der Erbeskopf, der liegt so bei etwas mehr als 800 Meter. Der ist hier gar nicht weit von der Mosel weg. Den sieht man auch bei gutem Wetter von der Mosel. Da kann man dann im Winter auch schon mal Skilaufen oder Rodeln. Aber das ist, wenn man dann ein paar Kilometer weiter ins Tal fährt, oft eine völlig andere Welt. Hier blühen die Bäume auch viel früher. Also wenn man dann gerade vom Hunsrück oder aus der Eifel runterkommt, ist man dann hier vegetationsmäßig schon eine ganze Ecke weiter im März oder April.
Also milder. Mhm. Stichwort Klimawandel. Habt ihr Herausforderungen, die ihr in den letzten Jahren beobachtet habt? Also was, wo man vielleicht zunehmend jetzt mal drüber nachdenken muss oder so?
Also generell war der Klimawandel so in den letzten Jahrzehnten zunächst mal positiv für die Mosel. Wir hatten so bis in die 1980er Jahre oft Probleme, dass die Jahrgänge zu kühl waren und die Trauben eben dann nicht so die optimale Reife erreicht haben. Das haben wir seit 1988 nicht mehr gehabt. Allerdings merken wir jetzt auch, dass sich die Ernte oder die Vegetationsperiode insgesamt nach vorne verlagert. Das heißt, die Reben fangen früher an auszutreiben und die Trauben sind dann auch früher reif. In diesem Jahr besonders früh. Also die Lese ging schon Ende August, Anfang September los.
Wow.
Und wir haben sonst, wenn ich überlege, vor 20 Jahren, 25 Jahren, da fing man Mitte Oktober erst mit dem Riesling an in der Ernte.
Mhm.
Das heißt, das hat sich schon circa 4 Wochen nach vorne verschoben.
Welche Lagen müssen wir uns merken? Was sind die Top-Lagen der Mosel?
Also wir haben um die 500 Einzellagen. Also da gibt es sehr viele, sehr gute Lagen. Mhm. Auch einige, sage ich, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder nicht mehr ganz so bekannt, wie sie es mal vor 100, 150 Jahren waren. Aber es gibt halt einige sehr, sehr renommierte Lagen, die weltweit bekannt sind. Wie zum Beispiel die Wielener Sonnenuhr oder Bernkastler Doktor, Würziger Würzgarten, aber auch Schatzhofberger, wo die teuersten Weißweine der Welt herkommen und aber auch ganz viele andere, in Weniger Uhlen beispielsweise, an der unteren Mosel. Also man hat eine Fülle an sehr charakteristischen individuellen Lagen, die auch oft sehr unterschiedlich schmeckende Weine hervorbringen.
Was ist denn so das typische Essen in der Moselregion?
Also es gibt hier eine Küche, die sich sehr, ja, da gibt es viele Übereinstimmungen zum Beispiel mit der elsässischen oder lothringischen Küche. Die Mosel ist ja ein internationaler Fluss, fließt erst durch Frankreich, also den lothringischen Teil von Frankreich, der ja auch immer wieder mal zu Deutschland gehört hat. Die deutsche Moselregion hat viele Jahrzehnte oder über die Jahrhunderte hinweg zu Frankreich gehört. Wir waren hier auch mal französisches Departement während der napoleonischen Zeit zum Beispiel. Und das prägt natürlich auch die Küche. Also es gibt hier so Sachen wie Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Fleischgerichte mit Sauerkraut oder auch mal Moselzander auf Rahmkraut. Also Dinge, die man auch jetzt durchaus in der Küche im angrenzenden Frankreich und Luxemburg findet.
Stichwort Küche. Die Mosel ist ja auch durch die Bank weg bekannt, insbesondere international, für Weine mit Prädikat. Wie hat sich das so entwickelt? Wie war das in der vergangenen Zeit? Wie ist der Stand jetzt? Weil Prädikatsweine sind natürlich auch hervorragende Begleiter, insbesondere Riesling-Kabinettchen, ne? Riesling-Spätlese zu Gerichten der taiwanesischen, vietnamesischen, chinesischen Küche. Also alles, was so ein bisschen mit Schärfe und Aromen arbeitet.
Ja, absolut. Also ich liebe auch gerade Riesling-Kabinett zu allem, was eine gewisse Schärfe hat. Mm. Das Tolle ist, das hat mir auch mal ein Sommelier aus Hongkong erklärt, das Beste daran ist eigentlich die Säure im Riesling, denn die macht hinterher den Gaumen wieder frei von der Schärfe. Und man hat also dann wirklich wieder den Gaumen klar, um weiter genießen zu können, auch bei sehr scharfen Gerichten. Und diese Kombi ist halt super schön. Also es wirkt viel besser, als wenn man jetzt irgendwelche anderen Getränke dazu trinkt, wenn man die Schärfe quasi wieder ein bisschen loswerden will. Da kann ich also wirklich nur so ein schönen Mosel-Kabinett empfehlen dazu. Und die Prädikatsweine, das ist halt eine Entwicklung, die auch so ein bisschen auf das späte 19. Jahrhundert zurückgeht. Da wurden die Moselweine international gefeiert, also von New York bis St. Petersburg gab es die auf allen Top-Restaurantkarten, auch in Berlin oder in Paris, in München. Das waren damals die teuersten Weißweine der Welt, viel teurer als jetzt zum Beispiel Montrachet oder Meursault aus Burgund.
Hochinteressantes Thema, ja.
Und weil sie eben so filigran, zart und leicht waren. Und diese beliebtesten oder begehrtesten Weine waren dann eben die Auslesen zum Beispiel. Und das hat man dann später im deutschen Weingesetz in den 70er Jahren dann auch fixiert, quasi, indem man diese Prädikatstufen festgelegt hat, den Kabinett, die Spätlese, Auslese und dann darüber Beeren auslesen und Eiswein und so weiter. Und das sind halt Dinge, die ganz eng mit der Mosel verbunden sind. Und es ist aber immer so gewesen, dass Prädikatswein eigentlich immer so die Spitze des Jahrgangs darstellt und auch nicht in jedem Jahrgang alles machbar ist. Also in diesem Jahr werden wir wieder alles hinkriegen, bis hin zu Trockenbeeren auslesen. Aber 2024 zum Beispiel war es eher ein Kabinett- und Spätlesejahrgang. Da gab es jetzt nicht so viel Auslese beispielsweise. Mhm. Also das ist halt ja natürlicher Wein im Prinzip. Da ist ja nur das drin, was in den Trauben drin ist beim Prädikatswein. Das ist halt der natürliche Fruchtzucker. Und wenn die Natur das hergibt, der Jahrgang, dann ist das machbar. Und wenn nicht, dann gibt es eben auch mal nicht. Und das sind eben die Top-Weine, die den Charakter der Mosel am besten eigentlich ausdrücken.
Ist aber ein Lifehack für mich, muss ich mir aufschreiben, was du vorhin gesagt hast. Also ein Mosel-Riesling-Kabinett enttäubt den betäubten Gaumen. Ja, also
ja,
damit kommt man wieder auf Spur.
Vor allen Dingen auch diese vibrierende Säure. Säure ist ja auch immer ein Katalysator für diese ganzen Aromen, die diese Küche auszeichnen. Das finde ich schon immer sehr, sehr, sehr schön. Spannend in der Kombination. Apropos Kabinettchen, ich muss noch mal kurz eins zurückgehen.
Ach so, wir haben ja noch eine Flasche.
A, haben wir noch eine Flasche, die ich jetzt gerade öffne. Und B, hatten wir ja gerade schon angesprochen, dass die Weine mit Prädikat super beliebt sind im Ausland. Was sind denn so die Hauptmärkte für die Mosel? Was sind die wichtigsten Exportmärkte?
Ja, die USA sind nach wie vor der wichtigste Exportmarkt. Da geht so etwa ein Drittel aller exportierten Moselweine hin. Und dann kommt dann auch schon gleich China. China hat sich die letzten Jahre super für Mosel entwickelt oder auch für deutsche Weine generell. Lange war China ja ein Markt, der von Rotwein dominiert wurde. Das hat sich total gewandelt. Während jetzt zum Beispiel Rotweinregionen, die viel Wein nach China verkauft haben, plötzlich da ganz starke Einbrüche verzeichnen, wächst der Anteil für uns in China jedes Jahr um 20-30%.
Oha.
Also das ist natürlich ein Riesenland, da ist noch viel Potenzial. Es hat lange gedauert, bis Riesling oder auch deutsche Weine dort akzeptiert wurden. Mittlerweile, das sagen also auch die Marktforscher dort oder die Fachleute vom Deutschen Weininstitut, die das ja auch dort mit begleiten und vorantreiben, dass eben mittlerweile die junge Generation in China entdeckt hat, dass diese Weine so toll zu diesen Gerichten, dieser verschiedenen asiatischen Küchen, die es gibt, passen. Und ansonsten ist Skandinavien generell, also Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, das ist ein ganz wichtiger Teil der Welt für uns. Da geht auch sehr viel Moselwein hin. In Norwegen ist, glaube ich, Mosel auch Marktführer bei Weißwein im Handel. Aber auch Niederlande, UK, Österreich, Italien ist ein ganz wichtiger Markt gerade für die hochwertigen Prädikatsweine. Da sind die sehr beliebt. Polen, Baltikum, Tschechien, also weltweit, selbst nach Südamerika oder Tahiti werden Moselweine exportiert.
Tahiti ist ja exotisch.
Jetzt sind wir ja beim Thema, ne? Wir haben jetzt hier im Glas den Windricher Olixberg, Riesling Kabinett vom Weingut Quint. Kenne ich nicht, aber macht ja nichts. Weingut Quint. Ich gucke jetzt mal, alte Reben 2024. Wo sitzen die denn in? Windrich, macht Windrich, Sinn. Heißt ja auch Windricher Olixberg, ja. Macht Sinn.
Genau.
Ja. Kannst du was zu dem Weingut sagen? Ich kenne das nicht, interessiert mich gerade.
Also das Weingut Quint ist mir schon lange bekannt. Der Vater, der Thomas, hat immer schon tolle Weine gemacht. Jetzt ist der Sohn Konstantin am Ruder und der profiliert halt auch nochmal das Thema Steillagenriesling ganz stark. Ist einer von mehreren jungen Winzern in demselben Ort, die tolle Weine machen. Ich habe den Wein ausgesucht, zum einen, um zu zeigen, dass es viele unbekannte Weingüter mit sehr gutem Wein gibt, aber auch, weil der bei uns in einem internen Qualitätswettbewerb der beste Kabinett war. Unter, ca. 100 Weinen, auch von einigen renommierten Betrieben. Und der wurde von der Jury dann auf den ersten Platz gesetzt. Ich denke, das ist einfach auch, weil es so ein markanter, typischer Kabinett aus der Steillage ist. Ja. Es ist jetzt nichts unbedingt für den absoluten Novizen in Sachen Wein, aber jemand, der schon mal ein bisschen sich mit Riesling befasst, für den ist das, glaube ich, durchaus eine Entdeckung, weil das ist so ein spontan vergorener, sehr würziger Wein, der also diese Mineralität aus den Steillagen, die Kräuterwürze unglaublich gut rüberbringt. Und aber auch so diese ganz feine, subtile Frucht. Das geht auch so ein bisschen von am Anfang so ein bisschen, als hätte man so einen Birnenmost in der Nase oder bis hin zu exotischen Fruchtnuancen geht das. Und das ist halt ein Wein, der ist ja offiziell süß nach Weinrecht oder lieblich.
Ich wollte es gerade ansprechen, ja.
Aber man hat vorneweg, spürt man das so ein bisschen, aber hinten raus schmeckt er eher trocken.
Ja.
Und das ist sehr typisch für ein Riesling-Kabinett. Dass der so dieses Vibrierende hast, wie du es eben gesagt hast, der hat so eine Wahnsinnsspannung im Mund, ganz viel Aromatik, ganz viel Würze, ohne jetzt da wahnsinnig kitschige Frucht oder sowas rüberzubringen.
Nee, hat er überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Und aber auch, der ist auch nicht pappig am Gaumen oder so. Der ist absolut leicht und tänzelnd.
Was sagst du denn dazu, Jonas?
Ich mag, du weißt ja, dass ich bei süßlichen Weinen, dass ich da gar nicht so richtig Freund werde. Aber das Spannende ist, was Ansgar eben gerade gesagt hat, dass der hinten raus sich halt verändert. Das finde ich halt mega spannend. Also, dass der einfach hinten raus nicht mehr, also, dass der eher so einen trockenen Abgang hat. Ich weiß nicht, ob einige aus der Cheers-Community jetzt schon in der Buchungsmaske sitzen und überlegen, wo buche ich mich denn ein an der Mosel? Ich bin mir aber sicher, dass einige darüber nachdenken und damit den Gedanken spielen, während sie diese Podcast-Folge hören, mal wieder oder mal an die Mosel zu reisen. Deshalb nochmal eine direkte Frage an dich, Ansgar. Welche Wein- und Wanderwege darf und sollte man nicht an der Mosel verpassen? Das lässt sich ja gut verbinden.
Ja, klar, wir haben natürlich auch durch die Landschaft, wir haben es ja eingangs schon besprochen, unglaublich viele schöne Routen und Aussichtspunkte durch die Weinberge. Die Mosel hat eben zahllose Windungen und man kann das halt super gut zu Fuß erkunden, zum Beispiel über den Moselsteig. Das ist so der Fernwanderweg, der entlang der gesamten deutschen Mosel führt.
Ich will den unbedingt mal machen.
Hast du noch nie gemacht?
Nee.
365 Kilometer, also man braucht ein bisschen Zeit.
Was meinst du, wie lange brauche ich dafür Zeit?
Also das kommt drauf an, wie oft du runter in die Weinorte gehst und in die Weingüter einkehrst. Das könnte dann ein bisschen länger dauern.
Okay.
Also man kann natürlich in ein paar Tagesetappen schon so ein Stück wandern. Es gibt halt auch den Gepäckservice. Dann heißt das, heißt man muss den Rucksack nicht da mitschleppen.
Gepäckservice, ist so.
Also das kann man alles buchen, auch bei den Kollegen von der Moselland Touristik auf visitmosel.de. Und die sind auch zuständig für den Moselsteig. Die kümmern sich auch um die Radwegevermarktung. Wer also jetzt nicht wandern will, der kann auch ganz gemütlich mit dem Rad von Schengen nach Koblenz fahren.
Nee,
dann kommt man
ja
auch direkt
wandern
durch die Weinorte. Aber das Wandern ist halt auch besonders schön, weil man dann ständig neue Perspektiven hat.
Eben.
Ich kann halt auch die vielen Wege durch die Steillagen empfehlen. Mal mehr, mal weniger anspruchsvoll. Also man kann an der Saar zum Beispiel den Saar-Riesling-Steig wandern durch die Weinlagen. Oder man kann natürlich auch in den extremen, ganz steilen Hängen wie dem Kalmont auf Klettersteigen durchgehen und kraxeln.
Crazy.
Ja, das ist halt auch eine tolle Erfahrung. Das kann man dann in 3 Stunden schaffen und hinterher gemütlich in einen Weinort einkehren, in einer Straußwirtschaft. Oder da gibt's mittlerweile auch die ein oder andere moderne Weinbar. Und das, da kann man dann eben den Wein auch nochmal in Ruhe genießen, nachdem man das Landschaftserlebnis hatte. Also da gibt's eigentlich auf Schritt und Tritt Routen an den Moselsteig angedockt, sind auch ganz viele so Rundwanderkurse, die man in einem Tag ganz locker machen kann oder in einem halben Tag. Da kann man sich dann irgendwo eine Station suchen und kann binnen ein paar Tagen einige sehr schöne Strecken in der Region ablaufen.
Nee, es ist wirklich schön. Und vor allen Dingen hast du halt immer eine neue Kurve, immer einen anderen Ausblick. Das
finde
ich echt, ja, richtig, richtig schön, richtig, richtig toll.
Ja, wenn da sagen auch manchmal kurvenreich.
Kurvenreich, genau.
Es lohnt sich, die Reise an die Mosel. Und wir, würde ich sagen, machen nochmal eine kompakte Zusammenfassung unserer Mosel-Folge.
Ja, also geografische Lage der Mosel. Wir befinden uns in...
Im Westen Deutschlands.
In dem schönen Rheinland-Pfalz.
Und Saarland.
Oh, Entschuldigung.
Stimmt.
Und dem Saarland.
Auch wenn es nur ein kleiner Teil ist.
Die Mosel, die umfasst, du hast es gesagt, ungefähr 8000, du hast es genau gesagt, 8400 Hektar Rebfläche. Die top-weiße Rebsorte ist natürlich der Riesling mit etwa 60%?
Ja, 62%, genau.
Dann kommen, hast du gesagt, die Burgundersorten, die werden zunehmend wichtiger. Du hast gesagt, es gibt viele Betriebe, die auch mittlerweile so mit anderen Stilen von Weißburgunder experimentieren. Und dann haben wir natürlich auch noch den Elbling, der eher so für frisch- und fruchtbetonte Weißweine bekannt ist, aber insbesondere auch für die Versektung nach wie vor genutzt wird. Und natürlich auch den Müller-Thurgau, also den Rivaner. Sagt ihr lieber Müller-Thurgau oder Rivaner bei euch?
Also die meisten sagen hier oder schreiben es auch aufs Etikett als Rivaner. So wird der Müller-Thurgau halt in Luxemburg genannt, also auf der anderen Seite der Mosel. Das hat sich auch hier so ein bisschen etabliert.
Wenn wir es jetzt runternageln müssten auf die Top 3 Weinbergslagen, die man sich auf jeden Fall merken sollte?
Also Scharzhofberge an der Saar, Wehlener Sonnenuhr ist sicherlich eine Hausnummer an der Mittelmosel und den Bremer Kalmont an der Terrassenmosel.
Und dann hast du gesagt, es gibt 6 Bereiche an der Mosel, Moseltor, Obermosel, Ruwertal, die Saar, Bernkastel und Burg Cochem. Und das Herzstück der Mosel ist eigentlich die Mittelmosel mit den bekanntesten Orten Bernkastel, Wehlen und Uerzig.
Ja, das sind 3 international renommierte Weinorte, genau. Aber da liegen noch eine ganze Menge mehr, also einfach mal vorbeikommen und sich ein bisschen umtun.
Und bei den Wein- und Wanderwegen hast du gesagt, der Moselsteig am besten in Etappen. Und was auf jeden Fall ein Must-Do ist, und das kann man auch wirklich einfach in 3 Stunden runterreißen, ist der Kalmund-Klettersteig. Da kriegt man, glaube ich, auch mal ein sehr gutes Gefühl für das Arbeiten in steilen Hängen an der Mosel, oder?
Absolut, das ist der steilste Weinberg der Welt. Und also es ist nichts für Leute, die nicht schwindelfrei sind, sage ich mal.
Und steilste Weinberg der Welt, gutes Stichwort. Man liebt die Mosel, eure Moselweine, rund um die Welt, also nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch, hast du vorhin gesagt, Exportländer sind die USA,
China
und genau, asiatische Länder, ne?
Ja, und Skandinavien. Das sind so die drei Hauptregionen der Welt. Aber an Moselwein geht in 100 Länder auf der Welt, auch ganz exotische Destinationen. Und es gibt überall Fans dieses Weinstils.
Lou's Weinlexikon.
Heute mit dem Buchstaben B wie Biodiversität.
Und zwar an der Mosel.
Genau. Die Steillagenweinberge an der Mosel sind nämlich nicht nur toll, um hervorragende und einzigartige Weine zu erzeugen. Sie bieten auch ganz, ganz vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren, viele davon sehr selten, auch einen Lebensraum. Die Hänge werden halt durch den Weinbau ja offen gehalten. Normalerweise, bevor die Römer hier hinkamen, wuchs da Wald. Aber wenn dann die Sonne eben auch den Boden erreicht und auch die vielen Weinbergsmauern, die gebaut wurden über die Jahrhunderte, die bieten halt ganz viel Lebensraum, unter anderem für Eidechsen, für ganz viele Insektenarten. Wir haben hier rund 170 Wildbienenarten an der Mosel, die auch zum Teil ansonsten schon vom Aussterben bedroht sind. Auch die häufig anzutreffenden Eidechsen, sie stehen in Deutschland auf der roten Liste. Hier sind sie eigentlich allgegenwärtig. Wir haben ganz viele Greifvögel, aber auch Schlangen, also Ringelnattern, Schlingelnattern, so harmlose, ungiftige Schlangen. Also muss jetzt keine Angst haben, dass er gebissen wird.
Wir machen den Wanderweg hier gerade wieder uninteressant.
Ja. Alle wieder so, brechen ihre Buchung
und,
ab.
Ganz, ganz viele verschiedene Falterarten, Heuschrecken, die ansonsten nur in heißen Klimazonen eben vorkommen. Ganz viele Vogelarten, die zum Beispiel auch sonst eher so südlich der Alpen vorkommen, weil eben diese Weinbergssteillagen so ein mildes, sonnenverwöhntes Klima haben. Und das kommt dann eben auch der Tier- und Pflanzenwelt zugute.
Und wahrscheinlich der Schiefer spielt wahrscheinlich auch mit seiner wärmespeichernden Funktion eine sehr große Rolle, ne?
Absolut. Ja. Das ist halt ein sehr schönes Klima, ein Mikroklima. Und diese wärmeliebenden Tierarten finden da eben auch ihren Lebensraum.
Siehst du mal wieder, was ihr lernt. Ja, dann.
Ansgar, das hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für diese informative Folge. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was lernen. Ich bin fest davon überzeugt. Ab an die Mosel geht. Ich bin jetzt richtig heiß auf diesen Moselsteig, aber ich kann da 22 Tage wandern gehen.
Wieso denn nicht? Du kannst auch 22 Etappen draus machen. Ist doch großartig.
Ja.
Und durch drei geteilt, dann kannst du dreimal hinfahren.
Mhm.
Passt doch wieder. Wenn ihr Fragen habt, cheers@edeka.de ist unsere E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr über Insta Fragen schicken oder auch gerne Kommentare. Vielleicht habt ihr nämlich auch noch einen ganz besonderen Geheimtipp von eurem letzten Moseltrip.
Gibt bei euch auch noch was für unsere Hörerschaft? Habt ihr bei Mosel e.V. auf der Website noch irgendwelche Sachen?
Absolut. Da findet man Veranstaltungen, man findet Weinempfehlungen, man hat eine Datenbank mit den Weingütern mit Kartenfunktion.
Perfekt.
Man halt gucken, wo die sind und auch in welchen Weinbergen, Weinlagen die Wein anbauen. Also da gibt es ganz vielseitige Informationen und ansonsten stehen wir natürlich auch immer gern für Auskünfte zur Verfügung. Kontaktdaten gibt es ja auch auf der Website. Mail schicken oder anrufen, dann schicken wir gerne noch weitere Infos zu.
Gott sei Dank habe ich das noch gefragt. Siehst du wohl.
Alles ist da. Nur alles trinken müsst ihr selbst. Ja. Cheers.
In diesem Sinne,
das,
cheers.
Das können wir digital noch nicht.
Gott sei Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich sag mal so, ne, bis nächste Woche, ihr kleinen Eidechsen da draußen.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.